Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Heute liest Andreas Klinner für Sie den ersten von zwei Teilen aus der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung. Die Gemeinde Jesu des 21. Jahrhunderts ist weithin lau und träge geworden. Der Verfasser deckt den Kern dieser Not auf und ermutigt sie, Gottes Ratschlag an Laodicea für sich persönlich anzuwenden. Und nun wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Geistlicher Selbstbetrug einer Endzeitgemeinde. Es ist schlimm, andere zu betrügen, und es tut weh, wenn man betrogen wird. Am schlimmsten aber ist der Selbstbetrug. In Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22 lesen wir: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea, griechisch Laodikeia, wurde 253 vor Christus vom syrischen König Antiochos II. Gegründet, der von 261 bis 246 vor Christus regierte. Antiochos benannte die Stadt nach dem Vornamen seiner Frau Laodike. In Laodicea war der Einfluss des Evangeliums sehr stark und es entstand dort eine Gemeinde. Der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter haben sich sehr intensiv um die Gläubigen in Laodicea gekümmert, sich für sie eingesetzt, sie unterrichtet, um sie gekämpft und für sie gerungen. Dies lesen wir in Kolosser 2, Vers 1, Kolosser 4, Vers 13, 15 und 16. Doch heute erinnern nur noch die Überreste eines alten Theaters und ein Hinweisschild an den einstigen Prunk und Reichtum dieser Stadt. Laodicea bedeutet Volksgerechtigkeit, griechisch Laos, das Volk, und Dikaia, Gerechtigkeit. Dieser Name schien auch den inneren Zustand der Gemeinde wiederzuspiegeln, die der Herr als lau bezeichnete. Offenbar pochte das Volk zu sehr auf sein Mitspracherecht und die Anweisungen des Wortes Gottes kamen deshalb zu kurz. Laodicea war vermutlich die fortschrittlichste und wohlhabendste der sieben Städte, an die sich die Sendschreiben in Offenbarung 2 bis 3 richteten. Ihre Einwohner hatten einen außerordentlich hohen Lebensstandard. Dieser Reichtum kam aus drei Quellen: dem Finanzwesen, die Banken, Gold war damals die gängige Währung, der Textilherstellung und der Produktion von Heilmitteln, insbesondere einer berühmten Augensalbe. In Laodicea wurde Asklepios, der Gott der Heilkunde, verehrt. Der Stadt fehlte jedoch eine eigene, natürliche Wasserversorgung. Darum wurde das Wasser von den heißen Quellen der etwa 10 Kilometer entfernten Ortschaft Hierapolis durch Röhren nach Laodicea geleitet. Kaltes Wasser kam von einem kristallklaren Gebirgsstrom bei der nahegelegenen Stadt Kolossä. Weil die Einwohner von Laodicea keine eigenen Wasserreservoirs besaßen und sich das köstliche Nass auf ziemlich umständliche Weise beschaffen mussten, hatten sie ein Problem. Wenn sowohl das kalte als auch das heiße Wasser bei ihnen ankam, war es nur noch lau. Das war angesichts ihres sonstigen Reichtums eine ständige Quelle des Ärgernisses, denn das laue Wasser war so eklig, dass man es in der Regel ausspuckte. Laodicea war stolz darauf, ein Zentrum der Heilkunde zu sein. Die Einwohner dieser Stadt rühmten sich ihres Reichtums so sehr, dass sie sich nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 60 nach Christus weigerten, ein Hilfsangebot der Römer anzunehmen. Vielmehr bauten sie die Stadt mit eigenen Mitteln wieder auf. Ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts. Der Herr versteht es nun, an die vier wichtigsten Dinge aus dem Lebensalltag der Menschen in Laodicea, nämlich dem Finanzwesen, der Textilherstellung, den Augensalben und der Wasserversorgung anzuknüpfen und in seiner Weisheit daraus eine Botschaft über ihren Zustand zu machen. Damit trifft er aber auch den Geist unserer Zeit. Aus diesem Grund wird Laodicea von vielen Auslegern als Bild für das Endzeitchristentum verstanden. Die Bedeutung der Botschaft von heiß, kalt und lau. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Im Allgemeinen wird dieses Ach, dass du kalt negativ und oder heiß wärest positiv gedeutet. Und zwar in dem Sinn, ach, wärst du doch ein brennender Christ oder gar keiner. Aber wenn wir den gesamten Text in seinem Wortlaut betrachten, müssen wir feststellen, dass der Herr Jesus das nicht gemeint haben kann. Meines Erachtens ist vielmehr beides, sowohl das Heiß- als auch Kaltsein, positiv zu bewerten. Lediglich dieses »weil du lau bist« ist dem Herrn ein Greuel. Dafür gibt es 7 triftige Gründe. Erstens, der Herr selbst gibt die Deutung. Jesus sagt nicht, dass das Heißsein gut und das Kaltsein schlecht sei. Schauen wir uns noch einmal seine Worte an. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Der Herr stellt beides als wünschenswert dar. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Er betont aber, dass das Lausein in seinen Augen verabscheuungswürdig ist. Zweitens, aufgrund des Neuen Testaments wünscht Gott niemandem das Verlorensein. Wir lesen nirgends, dass es dem Herrn gleichgültig ist, ob ein Mensch verloren geht. Ganz im Gegenteil, er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt uns 1. Timotheus 2, Vers 4. Für diesen Wunsch Gottes ist Jesus gestorben. Drittens, lau kann nicht schlimmer sein als kalt. Würde das Wort kalt den verlorenen Zustand eines Menschen, der überhaupt keine Verbindung zu Gott hat, beschreiben, dann wäre das ja in Wirklichkeit schlimmer als lau zu sein. Aber der Herr bezeichnet hier die Lauheit als das Allerschlimmste und als etwas Unerträgliches. Viertens, kaltes Wasser ist in der Heiligen Schrift ein Bild für echte Erquickung. Der Herr Jesus sagt, wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Nachzulesen in Matthäus 10, Vers 42. Früher konnte man nicht einfach zu einem Wasserhahn im Haus gehen, ein Glas darunter halten, aufdrehen und kaltes Wasser einlaufen lassen. Nein, dieses Tränken eines Geringen mit einem Becher kalten Wassers war mit einem Opfer verbunden. Man musste zu einer frischen Quelle gehen, um ihm kaltes Wasser reichen zu können. Fünftens. Frisches Wasser ist ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Das entnehmen wir aus den folgenden Worten unseres Herrn. Er sagt in Johannes 7, die Verse 37 bis 39, aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Sechstens, lebendiges Wasser steht für die Erlösung. So erklärte es der Herr jener samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Nachzulesen in Johannes 4, die Verse 13 und 14. Siebtens, der geschichtliche Hintergrund Laodiceas spielt eine entscheidende Rolle. Wie bereits erwähnt, wurde Laodicea von zwei Quellen gespeist. Von einer heißen Quelle aus Hierapolis und einer kalten Quelle aus Kolosse. Sowohl das heiße als auch das kalte Wasser kam jeweils wegen des langen Weges nach Laodicea in lauem Zustand an. Von diesen Gegebenheiten her wünschte sich der Herr Jesus, dass die Gemeinde in Laodicea entweder heiß oder kalt wäre. Er prangerte lediglich den Zustand der Lauheit an. Die praktische Bedeutung dieser Botschaft. In einer gut funktionierenden Gemeinde sollte in der Regel beides vorhanden sein. Ein brennend heißes, ansteckendes und ein erfrischendes, kühles, erquickendes Christsein. Es gibt in der Gemeinde Jesu Menschen, die für die Sache des Herrn vor Eifer brennen. Sie sind brennend in ihrem Zeugnis, im Gebet, in der Nachfolge und in ihrem Tatendrang. Sie brennen für die Verlorenen und brennen im Dienst. Dieser brennende Eifer ist vorbildlich. In der gleichen Gemeinde finden sich aber auch solche, die einen eher stillen Dienst im seelsorgerlichen Bereich verrichten. Ihnen ist es nicht gegeben, auf jeden Menschen zuzugehen und ihm das Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Aber sie wirken in ihrer Art und in der Weitergabe des Wortes tröstend und erfrischend auf Ratsuchende. Die stillen Christen sind eher bedächtig, aber trotzdem voll Geistes. Ströme lebendigen Wassers gehen von ihnen aus. In ihrer Gegenwart fühlt man sich wohl. Niedergeschlagene, seelisch leidende Menschen werden durch solche Christen aufgerichtet und getröstet. Für eine lokale Gemeinde ist es gut, wenn darin sowohl Christen zu finden sind, die vor Eifer brennen, als auch solche, die durch ihre eher ruhige, besonnene Art erquickende Frische ausstrahlen. Mit heißem Wasser wird gekocht. Man macht heiße Umschläge oder trinkt einen heißen Tee. Kaltes Wasser belebt und ein kaltes Getränk erfrischt. Ein kalter Umschlag senkt das Fieber und lindert Entzündungen. Ein heißer Kaffee tut gut. Eine kalte Cola erfrischt. Aber wenn sowohl der Kaffee als auch die Cola lau sind, schmeckt beides nicht. Das Lausein bzw. die Lauheit ist zu nichts Nütze. Die Botschaft von der Lauheit. Der Zustand von Laodicea war weder heiß noch kalt, sondern lau. Die dortigen Christen waren weder brennend im Geist, noch wirkten sie erfrischend, sondern sie waren so wie das Wasser, über das sie sich jeden Tag ärgerten. Sie suchten den goldenen Mittelweg und waren Gewohnheitschristen geworden, die sich im geistlichen Bereich mit wenig zufrieden gaben, weil sie ja sonst alles hatten. Mit ihrer Selbstzufriedenheit passten sie sich der Umwelt an. Der Evangelist Anton Schulte drückte es ungefähr so aus: Die Wände der Gemeinden sind so transparent, so durchlässig geworden, dass sie nicht mehr trennen. Man ist dabei, sich der Welt anzupassen. Dieser Zustand des Lauseins ist für den Herrn verabscheuungswürdig, denn damit ist ihm nicht gedient. Ein wohl abgewogenes, in reinem Formalismus erstarrtes, laues Christsein ist dem Herrn zuwider. Unsere Welt braucht kein Christentum, sondern Christen, die klar zu ihrem Herrn stehen. Brennende Verkündiger des Evangeliums brachten es mit folgenden Worten auf den Punkt: Ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wie kommt es zur Lauheit? Meistens beginnt die Lauheit heimlich, verborgen und zunächst unscheinbar. Aber irgendwann kommt sie zum Vorschein, weil sie sich in unseren Werken niederschlägt. Der Herr sieht sie schon lange vorher. Darum sagt er auch zu Laodicea: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Durch Selbstgefälligkeit gerät ein ehemals brennendes und erfrischendes Christsein in einen lauen Zustand. Es ist wie mit den heißen und kalten Quellen. Nach einem langen Weg ins Tal und bei langsamen Flüssen durch die Gegend wird das ehemals heiße oder kalte Wasser lau. Man toleriert als Christ weltliche Dinge, liebäugelt mit der Sünde und öffnet ihr die Tür immer weiter. Man gibt sich mit dem zufrieden, was man hat und geworden ist. Bibellesen und Gebet sind auf einmal nur noch zweitrangig. Schließlich werden einem selbst die Gottesdienste und Gebetsstunden in der Gemeinde zu viel. Einmal geht man, das andere Mal nicht. Man lässt den geistlichen Dingen immer mehr nach, geht Kompromisse mit der Welt ein und trachtet nicht mehr als erstes nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, wie es in Matthäus 6, Vers 33 heißt. Eine Speise wird mit der Zeit lau, wenn man sie vom Feuer nimmt. Ein kaltes Getränk wird lau, wenn man es stehen lässt. Wenn wir zu Jesus auf Distanz gehen, werden wir lau. Jesus steht dann gleichsam draußen. Siehe, ich stehe vor der Tür. Wenn wir nicht von Herzen auf Jesus Christus ausgerichtet und voll des Heiligen Geistes sind, fließen keine Ströme lebendigen Wassers mehr. Wer Jesus nicht mehr von ganzem Herzen liebt, brennt auch nicht mehr darauf, dass sein ungläubiger Mitmensch gerettet wird, dass Gott sein Werk an und in ihm tut. Wie es anders werden kann. Der erhöhte Herr weist lau gewordenen Christen neu den Weg. Er sagt in Offenbarung 3, Vers 20: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer dem Herrn Jesus erneut die Tür seines Herzens öffnet, so dass er wieder den ersten Platz einnimmt, begibt sich wieder in enge Gemeinschaft mit ihm, und dann wird alles anders. Dafür ist es jedoch nötig, in sich zu gehen und erneut auf seine Stimme, auf sein Wort zu hören. Wenn jemand meine Stimme hört. Lieber Leser, liebe Leserin, wenn Sie lau und träge geworden sind, dann öffnen Sie dem Herrn Jesus ganz neu die Tür Ihres Herzens und geben Sie ihm bewusst den ersten Platz. Dann pulsiert sein Leben wieder in Ihnen. Sie werden wieder brennend für Jesus und erfrischend für andere. Der übersehene Reichtum. In Offenbarung 3, die Verse 17 und 18 spricht der erhöhte Herr zu Laodicea: Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Mit Bezug auf die drei Quellen des Reichtums in Laodicea, dem Finanzwesen, der Textilherstellung und der Fabrikation einer medizinischen Augensalbe und den Mangel einer eigenen Wasserversorgung, führte der Herr den Christen in Laodicea ihren eigenen Zustand vor Augen. Der Selbstbetrug Laodiceas. Dass sich Laodicea seines Reichtums rühmte, widerspiegelte sich auch im geistlichen Zustand der Gläubigen in dieser Stadt. Ihre große Not bestand aus einem riesengroßen geistlichen Selbstbetrug. Einerseits wird das dadurch deutlich, dass der Herr ihnen sagen musste: Ich rate dir. Sie lagen falsch, weil sie sich außerhalb seines Rates bewegten. Andererseits zeigte ihnen der Herr genau das Gegenteil von dem, was sie selber über sich dachten, nämlich, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ihr wahrer Zustand war ganz anders, als sie meinten, und das ist erschreckend. Nichts ist schlimmer als geistlicher Selbstbetrug. Worin bestand der Selbstbetrug der Christen in Laodicea? Erstens, sie verwechselten geistliche Wahrheiten. Die Stadt Laodicea war reich und die dortigen Christen waren es ebenfalls. Offenbar waren sie der Meinung, der Besitz von materiellen Gütern sei mit geistlichem Segen gleichzusetzen. Dass das nicht wahr ist, zeigt uns das Beispiel Laodiceas. Die dortigen Christen waren reich, aber nicht gesegnet. Nachfolgend ein paar andere Beispiele. Die Gemeinde in Jerusalem war so arm, dass ihr andere Gemeinden Geld sandten. Heißt es doch in Römer 15, die Verse 26 und 27, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Vergleichen Sie hier auch 1. Korinther 16, Vers 3. Obwohl sie finanzielle Hilfe brauchte, war die Gemeinde in Jerusalem reich an geistlichen Gütern. Die Nationen hatten Anteil an ihren Segnungen und wurden sogar als ihre Schuldner bezeichnet. Ein weiteres Beispiel. Paulus sagte von sich, dass er sowohl reich als auch arm sein konnte. Dennoch war er immer gleichermaßen gesegnet. Oder an anderer Stelle sagt der Apostel, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Dies lesen wir in 2. Korinther 6, Vers 10. Ein weiteres Beispiel, im Hinblick auf den vergänglichen Reichtum, warnt Paulus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. 1. Timotheus 6, Vers 8 und 9. Wir dürfen uns nicht zu der irrigen Meinung verleiten lassen, dass Gemeinden, Missionswerke oder Boten Gottes nicht gesegnet seien, wenn sie in einer finanziellen Krise stecken. Dass reiche Gemeinden oder Werke gesegnet seien, weil sie keine finanziellen Probleme haben. Der Segen Gottes ist vielmehr vom Gehorsam abhängig. Alles andere ist eine zusätzliche Gnade, die aber auch eine höhere Verantwortung mit sich bringt. Zweitens, sie meinten, sie seien unabhängig. Damit betrogen sie sich jedoch selbst. Ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts. Der Herr lässt uns in Krisen und Nöte geraten, damit wir von ihm abhängig bleiben. Wenn jemand alles besitzt oder wenn es jemandem immer gut geht, ist die Gefahr groß, sich nicht mehr an Gott zu wenden. Ein selbstgefälliger Gläubiger wird auch kaum noch nach dem Willen des Herrn fragen. Geistliche Selbstzufriedenheit bewirkt einen Stillstand in der Heiligung. Paulus hätte allen Grund gehabt, selbstzufrieden zu sein, doch er betete: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Nachzulesen in Philipper 3, 13 und 14. Dem Timotheus legte der Apostel ans Herz in 1. Timotheus 4, die Verse 12 bis 16: Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Drittens, Selbstgebet ist Selbstbetrug. Der Herr musste der Gemeinde in Laodicea vorwerfen, weil du sagst. Das war eine Art Selbstgebet, etwas, was sich die Christen in Laodicea selbst sagten. Vielleicht dankten sie Gott sogar dafür, dass sie reich geworden waren und nichts brauchten. Aber diese Dankbarkeit war nicht echt, sondern ein Ausdruck der Selbstzufriedenheit. Für diese Art von Gebet gibt es in der Bibel ein weiteres Beispiel. Der Herr Jesus sprach in Lukas 18, die Verse 9 bis 11, zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Dieses und betete bei sich selbst gehört zu den aufrüttelndsten Worten im Neuen Testament. Man kann also auch bei sich selbst beten. Dieses Gebet steigt jedoch nicht zu Gott auf. Was war denn so negativ am Gebet des Pharisäers? Darf man denn Gott nicht danken für das, was man ist und was man hat? Ganz gewiss. Aber der Pharisäer verrichtete sein Gebet gleichsam am Opfer Jesu vorbei, indem er sich auf seine eigenen Anstrengungen berief. Der Zöllner dagegen betete ganz anders. Wir lesen von ihm: Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. So steht es in Lukas 18, Vers 13. In der spanischen Bibel wird hier ein Wort verwendet, das sich nur schwer ins Deutsche übersetzen lässt. Dios se propicio a mi pecador, was so viel bedeutet wie Sühne, günstig, geneigt. Propitio ist ein Wort, das für Opfer, sprich Sacrificio, steht. Anders ausgedrückt, der Zöllner betete zum Opfer hin. In der Scofield-Bibel steht zu diesem Vers die folgende Anmerkung: Gnädig sein, griechisch hilaskomai, wird gebraucht in Verbindung mit dem Versöhnungsdeckel. Der Zöllner dachte an den blutbesprengten Versöhnungsdeckel, sprich Gnadenstuhl. Sein Gebet kann folgendermaßen umschrieben werden: Sei zu mir, wie du bist, wenn du auf das sühnende Blut schaust. Von dieser wunderbaren Gnade Gottes spricht auch Römer 3, die Verse 24 bis 25. Und werden umsonst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Wir dürfen uns nicht auf unsere guten Taten berufen, wenn wir zu Gott beten. Wenn wir wollen, dass unser Gebet bei Gott Gewicht hat, dann müssen wir uns einzig und allein auf seine Gnade im Opfer seines Sohnes stützen. Durch dieses Opfer wird unsere Schuld weggenommen. Wenn wir dann im Namen Jesu beten, werden wir ganz gewiss die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel »Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung«. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.